Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist das Interview der Woche. Mein Name ist Jim Bob Nikschas und mein Gast heute, den kennen Sie auch, das ist der Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Nikschas.
Herr Heil, dieses Wochenende findet die Europawahl statt. Bei der letzten Wahl 2019 lag die Wahlbeteiligung in Deutschland bei knapp 60%, war schon deutlich mehr als früher, aber doch noch unter der Beteiligung von der Bundestagswahl zum Beispiel. Woran liegt es eigentlich, dass die Wahl für viele offenbar noch immer nicht denselben Stellenwert hat?
Ich habe die Hoffnung, dass das diesmal besser wird, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung erleben, weil viele Bürgerinnen und Bürger in Europa, auch in Deutschland, erleben, dass Europa als nicht nur als Friedensprojekt, sondern einfach als ein Projekt, was uns vorangebracht hat, auch in Deutschland, durchaus auch bedroht ist von inneren und von äußeren Feinden. Ich glaube, das kann einen Beitrag dazu leisten, dass bei dieser Europawahl mehr Bürgerinnen und Bürger auch ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen.
Was wäre so eine Beteiligung, die Sie besonders freuen würde?
Ich habe da keinen Prozentsatz, aber es ist wichtig, dass man seine Wahlentscheidung nicht anderen überlässt. Es geht ja um einiges. Ich will es mal ganz persönlich sagen. Meine Mutter ist Jahrgang 1937 gewesen. Die hat Krieg und Nachkriegszeit erlebt und Vertreibung, ganz schreckliche Dinge. Ich bin Jahrgang 72. Ich bin mitten im Frieden aufgewachsen meiner Generation. Und das haben wir dem Zusammenschluss europäischer Demokratien damals in Westeuropa zu verdanken. Ich habe dann als Jugendlicher 18, 19 erlebt, dass die Mauer gefallen ist, dass Europa auch eine Wiedervereinigung erlebt hat. Und ich habe Kinder und ich möchte, dass die auf einem friedlichen Kontinent aufwachsen. Und das ist eine handfeste Frage. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben Krieg vor unserer Haustür, Russlands Überfall auf die Ukraine. Wir haben Nationalismen in Europa und deshalb ist es eine Verantwortung der jetzigen Generation, dafür zu sorgen, dass Europa gemeinsam zusammenhält und stärker wird, um in der Welt auch eine Stimme zu haben und mitgestalten zu können im Sinne von Demokratie, Marktwirtschaft und Sozialstaatlichkeit. Das ist schon Grund genug, auch zur Europawahl zu gehen.
Jetzt dürfen zum ersten Mal auch 16-Jährige in Deutschland wählen. Ist das gut?
Ja, ich finde das gut. Und ich erlebe, dass junge Menschen interessiert sind, Orientierung suchen in einer Welt, die unübersichtlich geraten ist. Und ich kenne junge Menschen, die mit 16 eine Ausbildung machen und die ihr Leben gestalten wollen. Also ich finde es gut und ich hoffe, dass viele auch hingehen. Und die Frage, ob die das schon können, ich würde mal so sagen, ich kenne 16-Jährige, die sind super schlau und informiert und andere, die sind das nicht so. Aber das gilt auch für manchen in meinem Alter.
Wäre es nicht auch besser vielleicht, wenn die Menschen bei so einer Europawahl auch den Kommissionspräsidenten oder die Präsidentin auch direkt wählen könnten? So war es ja auch eigentlich mal gedacht, bis sich dann doch die Staats- und Regierungschefs das letzte Mal eingemischt haben und plötzlich Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin war, die auf gar keinem Wahlzettel stand. Ist das eigentlich ein Problem auch?
Es sind zwei verschiedene Debatten. Die Frage ist, brauchen wir eine Direktwahl? Die kennen wir in Deutschland auch nicht. Wir haben ja eine parlamentarische Demokratie, in der eine Regierung eine Mehrheit im Bundestag braucht. Aber auf europäischer Ebene, in der die Kommission ja sowas wie die Exekutive ist, wenn Sie so wollen, auch die Regierung, braucht sie als Kommissionspräsidenten oder eher, je nachdem wer gewählt wird nach dieser Wahl, eine Bestätigung des Parlaments. Das ist wichtig. Die Union hat sich entschieden, dass Frau von der Leyen nicht auf einer Europawahlliste antritt. Das ist ihre Entscheidung. Ich finde es nicht gut. Ich finde, sie sollte kandidieren. Aber wichtiger ist, welche Mehrheiten kommen denn eigentlich nach der Europawahl zustande? Ist es so, dass die großen demokratischen Familien, also Konservative, EVP oder die Sozialdemokraten, die Liberalen, die Grünen, die Fähigkeit finden, auch Mehrheiten zu bilden, ihre Überzeugung auch mit in die Arbeit der Kommission des Parlaments einzubringen? Oder macht man sich von Rechtsradikalen oder Rechtspopulisten abhängig? Und das ist das, was ich an Frau von der Leyen zu kritisieren habe. Sie liebäugelt damit, auch Herr Weber von der CSU, der Spitzenkandidat der Union hier ist, im Zweifelsfall auch mit den Rechtsextremen aus Frankreich oder aus Italien zusammenzuarbeiten. Und das, finde ich, ist auch ein Grund, die nicht zu wählen.
Sollte Frau von der Leyen die Wahl dann eigentlich auch gar nicht annehmen, wenn sie das nötig hätte?
Ich finde, dass wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht. Unser Spitzenkandidat ist Nicolas Schmidt. Der ist im Moment jemand, den ich sehr gut kenne, Arbeits- und Sozialkommissar. Unsere Spitzenkandidatin als SPD in Deutschland ist die Vizepräsidentin Katharina Barley. Und die Sozialdemokraten in Europa haben sich in die Hand versprochen, wir werden nicht mit Extremisten koalieren. Und das erwarte ich auch von anderen Demokraten.
Sie haben Nicolas Schmidt schon angesprochen, der ja auch in Europa als Mr. Mindestlohn gilt. Auf das Thema wollte ich mit Ihnen jetzt nämlich auch kommen, weil es ja doch viele Richtlinien gibt aus Brüssel, die oft kritisiert werden. Aber es gibt ja auch eine, die man zum Beispiel auch sinnvoll finden kann, nämlich, dass der Mindestlohn, so heißt es in der offiziellen EU-Richtlinie, eigentlich mindestens 60% des sogenannten Medianlohns in einem Land betragen sollte, einem durchschnittlichen Einkommens, ganz grob übersetzt. Das wären für Deutschland ja eigentlich knapp 14 Euro. Aktuell liegt der Mindestlohn hier bei uns aber bei 12,41 Euro. Warum halten wir uns nicht an diese Richtlinie aus Brüssel?
Erstmal muss man eins wissen. Diese Richtlinie, der Deutschland übrigens zugestimmt hat, für die ich hart gearbeitet habe, auch in Europa eine Mehrheit zu bekommen, und Nicolas Schmidt hat das angestoßen, ist ein Riesenerfolg, weil es eine Richtlinie ist, die dazu führt, dass alle europäischen Mitgliedsländer eine Lohnuntergrenze bekommen. Da gibt es auch einige, die haben noch keine. Und zum Zweiten sieht die Richtlinie auch vor, dass wir oberhalb von Mindestlöhnen was tun müssen, was Tarifbindung betrifft. Denn da, wo Tarifverträge sind, sind Arbeits- und Lohnbedingungen in der Regel besser. Und das führt auch dazu, dass wir das in Deutschland umsetzen müssen. Wir werden Anreize setzen müssen, weil nur 52% der Beschäftigten in Deutschland unter dem Dach eines Tarifvertrages sind. Die EU-Richtlinie sagt 80% als Ziel. Und zu Ihrer Frage ganz konkret, das ist ein Indikator, der auch im deutschen Gesetz in der Begründung eine Rolle spielt. 60% des sogenannten Medianlohns, des mittleren Lohns. Und deshalb ist die Erwartungshaltung auch an die nächste Entscheidung der Mindestlohnkommission ganz klar. Die deutsche Mindestlohnkommission muss in der ersten Jahreshälfte nächsten Jahres einen Vorschlag machen zur Weiterentwicklung des Mindestlohns. Und der Bundeskanzler hat es gesagt, ich auch. Wir erwarten zwei Dinge. Erstens, dass die deutsche Mindestlohnkommission tatsächlich ein einheitliches Votum hinbekommt. Da sind Gewerkschaft und Arbeitgeber dabei. Das letzte Mal gab es eine recht mickrige Erhöhung, weil die Arbeitgeber mit der Vorsitzenden gegen die Gewerkschaften entschieden haben. Das wird bei Tarifverhandlungen nie der Fall sein. Ich erwarte, dass Sozialpartner so lange verhandeln, dass sie einen gemeinsamen Vorschlag machen. Und zweitens, es muss eine deutliche Erhöhung geben in Richtung 14 Euro im nächsten Schritt. Das finde ich auch richtig, weil wir dafür sorgen müssen, dass Menschen in diesem Bereich, und es sind überhin 6 Millionen Menschen, die unter 14 Euro arbeiten in Deutschland, tatsächlich auch angemessene Löhne bekommen. Wir reden über Menschen, die unser Land auch am Laufen halten, und die haben sich das verdient.
Nun kann ich mich daran erinnern, dass Sie im Vorfeld der letzten Gespräche der Mindestlohnkommission ähnliche Erwartungen geäußert haben. Wie wir gesehen haben, daran gehalten hat sich die Kommission nicht letztendlich. Auf Druck der Arbeitgeber, warum ist es keine Option offenbar für Sie, diese Kommission wirklich zu reformieren und ihnen vorzuschreiben, dass sie einstimmig entscheiden müssen?
Wir haben in dieser Legislaturperiode einen gesetzgeberischen Schritt gemacht, nämlich die Erhöhung auf 12 Euro. Das war auch notwendig. Das war ja gerade in Zeiten von hoher Inflation so. Das hat über 6 Millionen Menschen damals geholfen. Es war für viele die größte Lohnerhöhung in ihrem Leben. Und es hat übrigens keine Arbeitsplätze vernichtet, wie einige Lobbyisten immer behauptet haben, die auch schon die Einführung des Mindestlohns bekämpft haben. Aber klar ist, der Mindestlohn muss sich weiterentwickeln. Das ist nach unserem Gesetz Aufgabe der Mindestlohnkommission. Dafür gibt es Kriterien im Gesetz. Aber es gibt auch eine Erwartung. Wir haben nicht ohne Grund Gewerkschaften, Arbeitgeber da reingesetzt. Und ich erwarte, dass das, was beim letzten Mal schiefgelaufen ist, dass eine Seite durchgezogen hat, diesmal nicht passiert. Denn das hat das Vertrauen auch in die Entscheidung der Mindestlohnkommission durchaus berührt und auch beschädigt, weil viele Bürgerinnen und Bürger das als einen kleinen Schritt wahrgenommen haben. Und das muss nächstes Mal anders sein. Wenn das nicht passiert, wird es eine politische Diskussion geben, ob man ans Gesetz nochmal rankommt. Ich will das nicht. Ich will, dass die Mindestlohnkommission ihren Job macht, und die Gelegenheit ist in der ersten Jahreshälfte nächsten Jahres.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, geben Sie der Kommission noch eine Chance, eine weitere.
Nein, es ist ja kein Hexenwerk. Es gibt Parteien, die jetzt schon sagen, wir müssen das Gesetz ändern. Ich will nicht, dass wir jedes Mal politisch einen festlegen müssen. Aber klar ist, wenn das System dauerhaft nicht so funktioniert, dass es eine gesellschaftliche Akzeptanz hat, dann wird es eine solche Diskussion geben. Ich vertraue darauf, dass angesichts der Tatsache, dass wir ganz ordentliche Lohnentwicklungen in den letzten Jahren bei Tariflöhnen hatten und dass wir nach wie vor darauf achten müssen, dass der Mindestlohn angemessen ist, es eine deutliche Erhöhung gibt. Ich habe den Korridor vorhin genannt. Und dass die Mindestlohnkommission das gemeinschaftlich entscheidet.
Herr Heil, lassen Sie uns noch über das Thema Rente sprechen in diesem Interview. Gerade eben hat die Regierung, sage ich mal, das Rentenpaket 2 beschlossen. Ziel ist, einfach übersetzt, die Rente stabil zu halten, obwohl bald sehr viele Menschen in Rente gehen werden und dabei aber weniger junge Menschen da sind mittlerweile, um das auch zu finanzieren. Ein Generationsvertrag wurde ja da geschlossen, so hieß es ja bisher. Jetzt fand ich einen Satz von der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer vor kurzem sehr interessant, die gesagt hat, die Babyboomer haben einen Teil dieses Vertrags nicht eingehalten aus ihrer Sicht, weil sie eben nicht genug Kinder bekommen hätten. Und die müssten jetzt eben dafür zahlen, sage ich mal, so lautet die Kritik an dieser Reform. Ist da nicht auch ein bisschen was dran?
Das halte ich für eine sehr merkwürdige Äußerung. Denn dann müsste man ja die Generation der Eltern der Babyboomer, die auch zum Teil dabei waren, dass die Geburten zurückgegangen sind, tatsächlich mit in Haftung nehmen. Was ist passiert? Wir hatten in Ost- und Westdeutschland bis 1964 sehr geburtenstarke Jahrgänge. Nach 64 ist die Pille eingeführt worden. Das hat dazu geführt, dass weniger Kinder geboren sind. Ich weiß es selbst, ich bin kein Boomer, ich bin Jahrgang 72, von mir gibt es schon ein bisschen weniger. Und das hat eine demografische Folge, die wir jetzt auch spüren. Aber klar ist auch, dass es bei dem, was wir als Generationenvertrag verstehen, ja gerade bei dem Rentenpaket dabei und darum geht, nicht nur für die Babyboomer, sondern für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute und für die Jüngeren dafür zu sorgen, dass sie sich auch in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können.
Teil davon soll ja auch dieses Generationenkapital sein, dass der Staat also auch Geld am Aktienmarkt anlegt, um Geld quasi in das System auch reinzubekommen. Jetzt gibt's aber schon direkt auch nach diesem Beschluss, den Sie auch getroffen haben, auch zum Beispiel aus der Fraktion der FDP Kritik daran, die unter anderem fordern, eine viel stärkere Rolle für dieses Generationenkapital in diesem ganzen System zu etablieren. Wird dieses Rentenpaket jetzt nochmal ein bisschen aufgemacht im Bundestag? Was erwarten Sie da eigentlich?
Ich gehe immer davon aus, dass im parlamentarischen Verfahren das eine oder andere besprochen und geändert wird. Aber die Grundlinien des Rentenpakets, die sind vereinbart, die müssen stehen und darauf müssen sich Menschen auch verlassen können.
Über wie viel Geld sprechen wir denn da, das angelegt werden soll und was soll nachher dabei herauskommen?
Das ist im Gesetzentwurf dargelegt. Wir haben ja eine gemeinsame Federführung, weil ich für die Stabilisierung des Rentenniveaus zuständig bin und der Finanzminister den Vorschlag des Generationenkapitals entwickelt und eingebracht hat. Wir haben das verhandelt. Wir reden über Geld, das tatsächlich in eine Stiftung gepackt wird oder auch Anteile, die da sind, die ein Volumen von wahrscheinlich 2036, 37 von ungefähr 200 Milliarden Euro sein wird. Das Geld wird aber nicht angetastet, sondern aus den Erträgen dieses angelegten Geldes wird die Rentenversicherung unterstützt, um die Beiträge, wie gesagt, nicht zu stark steigen zu lassen. Das finde ich richtig. Und das finde ich auch einen vernünftigen Weg. Aber das ist dieser Mix, dass wir die gesetzliche Rente auf stabilen Säulen halten, dass wir, wie gesagt, Beiträge als Hauptfinanzierungsquelle sehen. Wenn Beiträge ansteigen sollten aufgrund der Demografie, dann auch der Steuerzuschuss sich entwickeln wird und gleichzeitig wir dafür sorgen, dass wir jetzt Vorsorge treffen für die zweite Hälfte der 30er Jahre, wo nach jetzigen Zahlen ein größerer Anstieg ist. Aber Herr Nikschas, wir haben ja noch andere Stellschrauben, um dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Man kann grob sagen, je stabiler der Arbeitsmarkt, desto stabiler ist auch die Rente. Wenn es uns gelingt, möglichst viele Menschen im erwerbsfähigen Alter in Arbeit zu haben, das habe ich ja vorhin gesagt, dann ist die Rente stabiler, dann sind die Beiträge auch niedriger. Das Rentenniveau wird ja gesetzgeberisch stabilisiert, dauerhaft. Und dafür haben wir Stellschrauben, Stichwort Arbeits- und Fachkräftesicherung.
Sie wollen ja auch dafür sorgen, dass Hunderttausende Geflüchtete, zum Beispiel aus der Ukraine, vor allem schneller bei uns hier in Jobs gebracht werden. Stichwort Jobturbo haben Sie das genannt. Wie sieht die Bilanz da inzwischen eigentlich aus? Sie hatten das ja im Herbst angekündigt.
Also der Jobturbo läuft gegen alle Gerüchte. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine neue Dynamik da reinzubringen. Inzwischen sind 185.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in sozialversicherungspflichtiger in Arbeit. Das heißt, es hat eine Dynamik, das sind die Zahlen vom März. Und wir erleben trotz der konjunkturellen schwierigen Situation, die wir haben, dass es Monat für Monat gelingt, mehr auch in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen. Und zusätzlich zu den 185.000 sozialversicherungspflichtiger Arbeit kommen dann übrigens auch noch ungefähr 50.000 in geringfügiger Beschäftigung. Trotzdem werden wir nicht nachlassen. Denn richtig ist, wenn wir Menschen nicht in Arbeit bringen und zu lange in der sozialen Sicherung behalten, dann werden das Langzeitarbeitslose. Und deshalb umfasst der Jobturbo zum einen, dass wir in den Jobcentern Umstellung vorgenommen haben, die Menschen gezielt angesprochen haben, auch darauf hingewiesen haben, dass es jetzt Zeit ist, Arbeit aufzunehmen, dass es auch Mitwirkungspflichten gibt, im Zweifelsfall auch Sanktionen, dass wir ihnen aber helfen wollen, Hürden auch beiseite zu räumen. Das ist wichtige Thema ist beispielsweise Sprache. Im deutschen Arbeitsmarkt wird in der Regel Deutsch auch erwartet. Das ist auch richtig. Aber wir haben jetzt zusätzlich 200.000 Menschen, die einen Integrationssprachkurs hinter sich haben, also grundlegende Deutschkenntnisse haben. Deshalb haben wir in der Wirtschaft auch dafür geworben, Menschen einzustellen, auch wenn sie noch nicht perfekt Deutsch können, weil in Zeit des Arbeits- und Fachkräftemangels kann man die Leute nicht mal von Kurs zu Kurs schicken, sondern muss dafür sorgen, dass man auch in der Arbeit Deutsch lernt oder berufsbegleitend das auch ermöglicht. Auch das haben wir ermöglicht.
Kann es denn sein, dass dieser Jobturbo, sag ich mal, für manche Jobcenter ein bisschen zu schnell ist? Ich spiele da an auf eine Kritik, die diese Woche von den Jobcentern an sie gerichtet wurde, in einem Brief, über den sehr viel berichtet wurde. Unter anderem hieß es da, man fühlt sich überfordert durch zu viel Bürokratie, man müsse zu viele Statistiken anlegen und man würde auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer doch in Hilfstätigkeiten vermitteln, was doch eigentlich gar nicht mal der Fall sein sollte.
Nein, ich kenne den Brief, das ist nicht ein Brief aller Jobcenter, sondern das ist ein Brief einiger Personalvertreter. Aber ich nutze die Gelegenheit, das mal zu erklären. Wir haben die Situation, dass durch den russischen Angriffskrieg viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach Europa geflüchtet sind, in die Europäische Union, viele auch in Deutschland. Und da sage ich, muss man sich entscheiden, also ob man da pragmatisch vorgeht und sagt, es ist wichtig, jetzt in Arbeit zu kommen, denn die Alternative ist, sie in Langzeitarbeitslosigkeit hängen zu lassen. Und jeder, der sich in der Arbeitsmarktpolitik auskennt, weiß, die Dauer von Nichtarbeit macht Vermittlung immer, immer schwieriger, Monat für Monat.
Das heißt, Sie können die Kritik aus den Jobcentern nicht nachvollziehen unbedingt.
Das kann ich verstehen. Ich nehme das auch wahr, dass in Jobcentern der Druck wahnsinnig hoch ist, weil in den letzten Jahren die Kolleginnen und Kollegen viel zu tun hatten bei der Bundesagentur für Arbeit in Jobcentern. In der Corona-Zeit haben sie Menschen Arbeitsplätze gesichert mit der Kurzarbeit. Es gab Reformen in den letzten Jahren und dann auch noch jetzt diese Kraftanstrengung. Also viele von denen gehen auch auf dem Zahnfleisch, das verstehe ich. Und das ist ja im Brief der Kolleginnen und Kollegen aus den Personalräten auch deutlich geworden. Sie erwarten auch Unterstützung aus der Politik, was die Mittelausstattung betrifft. Da kann ich sagen, ich kämpfe als Arbeitsminister auch dafür, dass wir für aktive Arbeitsmarktpolitik in Jobcentern die Mittel haben, die wir brauchen. Denn das ist gut investiertes Geld. Das ist Geld, das Menschen wirklich in Arbeit bringt. Nicht in irgendwelche Maßnahmen, sondern wirklich in sozialversicherungspflichtige Arbeit.
Lassen Sie uns zwischendurch auf ein paar Schlagzeilen aus dieser Woche schauen. Und ich würde Sie bitten, einfach ein, zwei kurze Sätze vielleicht dazu zu sagen, was Ihnen einfällt. Die Quote der Teilzeitarbeit, die lag Anfang des Jahres bei uns in Deutschland bei einem Rekordwert, fast 40%.
Auf der einen Seite gut, weil es ein Hinweis darauf ist, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen über die letzten Jahre und Jahrzehnte in Deutschland erfreulich gestiegen ist. Aber zum Zweiten nicht gut, weil viele Frauen auch ungewollt in Teilzeit sind. Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da ist Luft nach oben.
Nach der Messeattacke in Mannheim will der Kanzler Schwerkriminelle wieder nach Afghanistan abschieben lassen.
Das ist richtig. Menschen, die Gefährder sind, terroristische Gefährder oder Schwerstkriminelle, die hier Schutz beantragt haben, verlieren ihr Schutzrecht in der Abwägung auch zu einem Sicherheitsinteresse. Und ich glaube, dass es ganz klar ist, dass das nicht einfach ist, gerade in Länder wie Afghanistan, Syrien, ob der Verhältnisse abzuschieben. Aber ich finde es richtig und nach diesem Weg muss man nicht nur suchen, sondern muss ihn gehen. Wer hier schwere Straftaten besteht, und wir haben gerade Schreckliches in Mannheim erlebt, der hat kein Recht auf Schutz in Deutschland.
Die Erderwärmung liegt laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus immer häufiger über 1,5 Grad.
Das ist bedrohlich und wir erleben das nicht nur in anderen Teilen der Welt, Inseln, die Angst haben, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abzusaufen oder in Verwüstung und Armut in anderen Ländern, sondern wir erleben das auch in den Wetterphänomenen, die im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg und Bayern verheerende Folgen hatten, Stichwort Hochwasser. Deshalb nicht nachlassen, auch unseren Beitrag zu leisten gegen den menschengemachten Klimawandel und auch Klimaanpassungsmaßnahmen vorzunehmen, zum Beispiel im Hochwasserschutz. Das ist das Gebot dieser Zeit.
Herr Heil, wir kommen zum Schluss noch zu einem Thema, das doch viele wahrscheinlich bewegen wird, denn es ist keine Woche mehr hin. Dann startet die Fußball-Europameisterschaft hier bei uns in Deutschland. Alle hoffen gefühlt so ein bisschen auf ein neues Sommermärchen, gerade auch, weil die letzte WM in Katar doch ziemlich stark überschattet wurde von Menschenrechtsverletzungen und der Debatte darum, hat auch dem DFB-Team nicht so gut getan, muss man sagen. Jetzt hat die UEFA zum ersten Mal eine Menschenrechtserklärung unterschrieben vor diesem Turnier und Sie haben das auch getan für die Bundesregierung. Was steht da drin? Also haben Sie konkret was vereinbart?
Erstmal ist mir wichtig, dass wir uns alle auf diese EM wirklich freuen können. Ob es ein Märchen wird, weiß ich nicht. Hängt am Wetter, hängt auch am Abschneiden unserer Jungs, denen ich die Daumen drücke. Aber klar ist auch, dass wir wirklich mit dieser EM als Fußballfest Maßstäbe setzen können. Erstmal als Fußballfest für die Fans aus ganz Europa gute Gastgeber zu sein, aber eben auch Standards setzen können für internationale Großanstalten. Sie haben es angesprochen, die WM in Katar hat tiefe Schatten geworfen, wenn es zum Beispiel um Arbeitsbedingungen auf Baustellen ging. Und da ist Schreckliches auch passiert. Das hat dem Ansehen des organisierten Fußballs weltweit auch geschadet. Und aus diesem Schaden ist gelernt worden. Deshalb hat die UEFA von sich aus, obwohl sie das rechtlich nicht müsste, gesagt, wir wollen, dass dieses Turnier den Maßstäben des deutschen Lieferkettengesetzes, Stichwort menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, anständige Arbeitsbedingungen entspricht. Und wir haben in den letzten 2 Jahren die UEFA als Bundesarbeitsministerium dabei beraten, diesen Ansprüchen auch gerecht zu werden. Und ich bin froh, dass wir diese gemeinsame Erklärung haben. Wenn Sie so wollen, die EM in Deutschland kann auch ein Heimspiel und soll auch ein Heimspiel für Menschenrechte sein.
Wie konkret äußert sich das? Also wenn ich jetzt ein Trikot kaufe, kann ich auf jeden Fall sicher sein, dass das nicht unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert wurde? Oder?
Ja, es geht beispielsweise um die Arbeitsbedingungen derjenigen, die hier für die EM auch tätig sind, arbeiten. Es geht aber auch um Beschaffung, wie Sie gesagt haben, wenn Sie wollen, vom Fanschal bis zum Ball, dass das nicht durch Kinderarbeit hergestellt wird auf der Welt. Und ich finde, da sollte man sich schon kümmern, nicht nur um dem Ansehen gerecht zu werden, sondern auch um Signal zu setzen. Und das ist ein gutes Signal an dieser Stelle. Das ist konkret so, dass die UEFA sich den Anforderungen des deutschen Gesetzes unterworfen hat, dass es auch Beschwerdemechanismen gibt, wenn in Einzelfällen Dinge in Frage stehen, ob das wirklich so ist. Es geht jetzt nicht nur um Imagefragen, es geht wirklich darum, dafür zu sorgen, dass das möglichst saubere Spiele werden, auch nicht nur auf dem Spielfeld mit Fair Play, sondern in der gesamten EM. Und ich bin froh, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Und dass wir damit übrigens auch über dieses Thema mal ganz offen reden können in dieser Gesellschaft. Da ist Sport auch ein guter Botschafter.
Wollte auch fragen, wie genau denn das auch kontrolliert wird. Also wer sorgt dafür, dass es auch wirklich so ist und dass der Vertrag quasi jetzt nicht nur gut aussieht?
Ja, es ist so, dass die UEFA einen Beschwerdemechanismus eingerichtet hat, wo auch NGOs oder Gruppen, die sagen, da ist was nicht in Ordnung, tatsächlich sich melden können. Und dem muss auch Abhilfe geschaffen werden an dieser Stelle. Wie gesagt, die rechtliche Verpflichtung gab es nicht, weil die Unternehmensgröße der UEFA bei der EM nicht ausgezählt hat, dass sie auch der Sitz der UEFA nicht in Deutschland ist, sodass sie da vom deutschen Gesetz so nicht umfasst werden. Aber sie haben sich den Maßstäben unterworfen, das ist auch gut so.
Sind Sie denn zufrieden mit diesem Lieferkettengesetz, was Sie auf EU-Ebene dann als Deutschland eigentlich nicht beschließen konnten, weil sie sich enthalten mussten aufgrund der FDP?
Ich bin froh aus mehrerlei Hinsicht. Dafür habe ich gekämpft, dass wir nicht nur ein deutsches Gesetz haben, sondern auch ein europäischer Rahmen. Das ist besser für Wirtschaft und für Menschenrechte. Weil wir jetzt erleben, dass deutsche Unternehmen, die sich kümmern, im Wettbewerb auch nicht benachteiligt sind gegenüber anderen, die sich nicht kümmern. Jetzt gibt es das, was man einheitliche Wettbewerbsbedingungen, auch ein Level Playing Field nennt. Aber weil uns das nicht egal sein kann, ob Kinderarbeit oder Zwangsarbeit da ist. Und ich will das ganz praktisch sagen. Ich war 2018 in Äthiopien und habe erlebt, was passiert, wenn deutsche Unternehmen sich kümmern um ihre Zulieferer. Ich habe ein Textilunternehmen erlebt, da waren anständige Arbeitsbedingungen. Und ich habe das Gegenteil erlebt, eine Gerberei, wo Frauen bis zu den Knien in Chemikalien standen und ausgebeutet wurden und Leder für den deutschen Markt produziert haben. Also da kann man die Augen nicht vor zumachen. Und bin ganz froh, dass viele, viele große Unternehmen, die jetzt verpflichtet sind, das schon seit Jahren auch für sich praktizieren. Und dass jetzt in Europa alle verpflichtet sind, ist eine gute Nachricht.
Dann kommen wir jetzt zum Schluss noch zum Schwierigsten, würde ich fast sagen. Ihre Tipps für die anstehende Europameisterschaft, die Gruppenphase, Deutschland, Schottland.
2-1, wir fangen mal langsam an für Deutschland.
Deutschland, Ungarn.
Ich bin am Stadion, nicht auf der Tribüne, sondern als Volunteer, weil ich mal Danke sagen will für die, die sich freiwillig für die EM engagieren und da mal einen Tag mithelfen will.
Sie schenken da Bier aus, oder?
Nee, ich mache was anderes. Ich begleite durchaus in diesem Bereich, also ich bin da nicht auf der Tribüne, sondern es geht um Dopingkontrollen und Ähnliches. Da mache ich mal mit und helfe ein bisschen, unterstütze das Ganze.
Und inwiefern machen Sie damit bei den Dopingkontrollen?
Das werde ich doch erleben. Also ich werde die Spieler begleiten, damit es auch die Spieler sind, die die Probe abgeben.
Von dem Bundesarbeitsminister. Okay, das stelle ich mir spannend vor. Deutschland-Ungarn, Ihr Tipp?
Ich würde mal sagen, Klassiker, 2-0 für Deutschland.
Und dann haben wir noch Schweiz gegen Deutschland, das dritte Gruppenspiel.
3-1 für Deutschland.
Und wir werden also auch Europameister, oder?
Ich hoffe das. Wie gesagt, das wünsche ich mir natürlich und ich drücke die Daumen. Die Chancen sind da. Wir haben das in den letzten Wochen erlebt. Julian Nagelsmann hat ein tolles Team geformt. Also da sind erfahrene Leute wie Toni Kroos dabei. Da sind ganz spannende neue Kräfte dabei, die wir alle nicht auf dem Schirm hatten. Und ja, ich habe das Gefühl, da wächst zusammen, was notwendig ist. Und Sie kennen die alten Sprüche, es gilt immer noch, die Deutschen sind eine Turniermannschaft. Und insofern, da ist was drin. Ist nicht garantiert, aber mein Tipp ist Deutschland. Und was ich schön fände, wäre so ein ordentliches Endspiel Deutschland-Frankreich. mit viel deutsch-französischer Freundschaft und
dass wir gewinnen.
Dass wir gewinnen.
Herr Heil, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.